Ihr dürft den Epheserbrief aufschlagen, Kapitel 1. Gibt es irgendjemanden hier, der verliebt ist? Ah, schön. Wunderbar, genießt es. Statistisch gesehen hält das so ungefähr 3 Jahre an maximal, dieses Verliebtheitsgefühl, diese Schmetterlinge im Bauch. Und ja, dann ist es so, dass wir uns gewöhnen an den anderen und es wird ein Stück weit normal, dass er oder sie da ist. Und naja, eigentlich ist das auch gut so, gell? Weil dann so diese rosaroten Scheuklappen abfallen, diese rosaroten Brillen in Herzchenform, wo man nur das Tolle am anderen sieht. Also wir sind ja anfangs eigentlich verliebt in eine Illusion, mehr oder weniger, ne? Und dann fängt man an, den anderen zu sehen, so wie er wirklich ist, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Und dann können wir uns entscheiden, den anderen so zu lieben, wie er wirklich ist. Den Partner wirklich zu lieben. Und Liebe ist ja mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Hingabe. Deswegen ist die Ehe so wichtig, wo wir uns versprechen, ein Leben lang treu zu sein, einander zu lieben, einander zu ehren und so weiter, bis dass der Tod uns scheidet. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Hingabe, Entscheidung. Und wir müssen durch diese Ernüchterungsphase einfach durch. Hindurch zu einer reifen Liebe, zu einer wahren Liebe. Ich habe da gerade ein wunderbares Zeugnis in meinem Papa. Wie ihr wisst, geht es meiner Mama gerade nicht gut. Sind wir auch dankbar, wenn ihr weiter dafür betet. Aber mein Papa sorgt sich so liebevoll um sie. Mit so viel Geduld, wo mir gar nicht bewusst war, dass er das aufbringen kann. Und das ist Liebe, wenn man nach, weiß nicht, 60 Jahren Ehe da ist für den Partner, von dem gerade vielleicht gar nichts zurückkommt, sondern ja, es eine Herausforderung ist. Das ist Liebe. Und das ist viel größer und viel tiefer und viel wertvoller als Schmetterlinge im Bauch. Aber dieser Gewöhnungseffekt, das ist Realität. Wir gewöhnen uns an Menschen. Es wird normal, dass sie einfach da sind. Und diesen Gewöhnungseffekt gibt es bei allen anderen auch. Bei deinem neuen Haus, bei deinem neuen Auto, bei deiner Ferienwohnung, bei dem neuen Job, bei der Gemeinde, in deinem Dienst. Das ist normal, du gewöhnst dich dran. Es wird normal und dann lässt die Begeisterung so ein bisschen nach, die anfangs da war. Man gewöhnt sich an das Gute, was man hat. Und man lernt in Beziehungen, die auch nicht so tollen Seiten kennen oder vielleicht bei deinem Job oder deinem Dienst oder in der Gemeinde. Das ist normal. Oder bei den Adrenalin-Junkies. Der erste Fallschirmsprung ist aufregender als der 100. Das ist normal. Und diesen Gewöhnungseffekt, den gibt es natürlich auch in unserer Beziehung mit Gott. Das ist so. Nicht umsonst hat Mose zu Gottes Volk Israel gesagt, in 5. Mose 6, ich lese euch die Verse 10 bis 12, und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, dass er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, also materieller Wohlstand, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Vergiss nicht deine Erlösung. König David hat was Ähnliches gesagt, eigentlich zu sich selbst. Psalm 103, Vers 2, wo er gesagt hat, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Merkt euch diese zwei Dinge. Erstens, vergiss es nicht. Und zweitens, preise den Herrn, meine Seele. Und mit dem im Hinterkopf, lasst uns den heutigen Vers lesen. Wir haben uns in den Versen 3 bis 14 im Griechischen einen Monstersatz angesehen, der voll ist von geistlichen Segnungen, die wir in Christus haben. Und im Vers 15 beginnt der nächste Monstersatz im Griechischen, der bis zum Vers 23 geht. Da haben wir ein Gebet des Apostels Paulus. Und wir schauen uns heute nur die Verse 15 und 16 an, die sozusagen die Einleitung sind zu diesem Gebet. Und diese Verse sind eine Momentaufnahme der Gemeinde in Ephesus, beziehungsweise der Gemeinden in Kleinasien, zu dem Zeitpunkt, so am Anfang der 60er Jahre, ungefähr 5 Jahre, nachdem die Gemeinde gegründet wurde. Und denkt dran, Ephesus, das war eine wohlgelehrte Gemeinde, eine wohlgenährte Gemeinde. Aquila und Priscilla haben dort gedient. Paulus selbst hat 3 Jahre lang gedient und nach Paulus Timotheus. Also alles sehr prominente, begabte Lehrer. Und sie war eine evangelistische Gemeinde. In der Apostelgeschichte 19, Vers 10 lesen wir, alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, hörten das Wort des Herrn. Und so, wenn man hier ein Bild gemacht hätte mit dem geistlichen Fotoapparat, so 60, 61 nach Christus, sehen wir ein echt schönes Bild. Lasst uns lesen hier, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Das ist so ein Muster übrigens in den Paulusbriefen. Der Paulus war ein dankbarer Mensch. Paulus war ein betender Mensch. Also selbst für die Gemeinden, die er ermahnen musste, Korinth zum Beispiel, hat er zuerst gedankt. Und das ist ein Weg, so unsere Seele in der rechten Haltung zu bewahren. Danke dem Herrn für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Gemeinde, für die Menschen, denen du dienst. Danke und bete für sie. Und das wird sich auf deine Zufriedenheit auswirken in deinem Leben. Tust du das? Dankst du? Wie viel tust du das? Wie oft tust du das? Also wenn du so dieses Dankesthermometer unter dein Herz klemmern würdest, was würde es anzeigen? Hast du Fieber, wenn es ums Danken geht? Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Paulus hatte hier allen Grund zu danken. Wir sehen ein schönes Bild der Gemeinde. Er schreibt hier, sie haben Glauben an den Herrn Jesus und sie haben Liebe zu allen Heiligen. Glauben und Liebe, das ist so eine Kombo, die gehört zusammen. Glaube ist die offene Hand, die den Heiligen Geist empfängt. Und Liebe ist die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Glaube ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben. Und Liebe ist das, wo Jesus gesagt hat, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Galater 5, Vers 6, durch die Liebe wirksamer Glaube. Was ist eigentlich eine Kurzbeschreibung von unserem christlichen Leben. Im 2. Thessalonicher 1 schreibt Paulus was Ähnliches. Da schreibt er, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Also hier wieder, Liebe ist ein guter Indikator für den Zustand deines Glaubenslebens. Und wie gesagt, für unser Zeugnis vor der ungläubigen Welt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe zueinander habt. Erster Johannes 3, Vers 23. Dies ist sein Gebot, dass ihr an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glaubt oder dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Glaube und Liebe, das gehört zusammen. 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Vers 21, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also wie sieht es damit aus, wenn du jetzt das Liebesthermometer hier unter dein Herz klemmst? Was zeigt es an? Hast du Fieber? Bist du heiß? Liebst du? Glaube und Liebe gehören zusammen. Seht hier, Liebe zu allen Heiligen. Und es ist natürlich, dass man sich liebt in der Familie. Das ist normal eigentlich. Wenn es nicht so ist, dann sind da irgendwelche schlimmen Dinge passiert, die nicht sein sollten. Aber es ist eigentlich normal, dass man einander liebt in der Familie. Und so ist es auch in der Familie Gottes. Und das ist ja eins der wunderbaren Dinge, egal wo du hinkommst, Amerika, Afrika, Rumänien, wo immer, du triffst Geschwister, die du noch nie vorher getroffen hast und da ist eine Verbindung. Da ganz automatisch, ganz natürlich. Wir lieben die Geschwister. Und das sollte auch nicht aufhören und nicht einschlafen. Also wenn die Liebe fehlt, dann weist es auf eine Beziehungsstörung hin. Vielleicht mit dem Bruder, mit der Schwester, vielleicht musst du vergeben. Vielleicht musst du danken mehr. Vielleicht musst du mehr beten. Und eine Beziehungsstörung mit Gott. Dass wir den Heiligen Geist betrübt haben in unserem Herzen, durch bewusste Sünde oder von mir so konkret Dinge wie Unversöhnlichkeit oder auch, dass wir die Beziehung vernachlässigt haben. Ne? Gebet. Ich merke das in meinem eigenen Leben, wenn ich zu beschäftigt werde für meine Zeit mit Gott, sprich, wenn ich falsche Prioritäten habe, dann merke ich, dass ich ungeduldig werde mit meinen Mitmenschen, und grantig werde und ungenießbar. Na, er ist die Quelle für Liebe. Er macht mich erst liebesfähig. Also all diese Dinge, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, das ist alles Frucht des Geistes. Und wenn ich ihm Raum gebe, dann wächst diese Frucht. Wenn ich ihm keinen Raum einräume in meinem Leben, dann wächst es weniger. Dann wächst so das Fleisch. Diese Frucht, die wir nicht wollen. Also wir sehen hier so einen Schnappschuss der Gemeinde 60, 61 nach Christus. Und wir haben noch einen weiteren Schnappschuss dieser Gemeinde, so 7 bis 8 Jahre später, im Buch der Offenbarung, beziehungsweise 30 Jahre später, wenn du an ein spätes Datum, Verfasserdatum der Offenbarung glaubst. Hier haben wir ein Bild von Glauben und Liebe. Und lass uns jetzt dieses andere Bild des geistigen Zustands der Gemeinde ansehen in der Offenbarung ein paar Jahre später. Schlag mit mir gemeinsam Offenbarung Kapitel 2 auf. Letzte Buch der Bibel, ganz einfach zu finden. ganz nach hinten und dann zurückblättern zu Kapitel 2. Offenbarung 2, Abvers 2. Da spricht Jesus persönlich zu dieser Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst und dass du die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Also sie waren fleißig, sie waren aktiv, sie haben wahrscheinlich evangelisiert, sie haben den Armen gedient, sie hatten Hauskreise, vielleicht Bibelstunden, Kindercamps, wer weiß, was die alles hatten. Und sie hatten Unterscheidung, sie waren gerade, sie waren kompromisslos, Gemeindezucht. Und Vers 3, und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Sie waren treu in Leiden und Verfolgung, sie waren geistig wach. Klingt gut, oder? Könnte Jesus das über unsere Gemeinde schreiben? Könnte er das zu uns sagen? Ihr seid eine bibeltreue, reine, treue, aktive, evangelistische Gemeinde, eine dienende Gemeinde. Aber dann hat Jesus eine Ermahnung für die Gemeinde. Und die tut einigermaßen weh. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr sowas lest. Es tut weh. Aber die Zurechtweisung von Jesus ist natürlich immer ein Ausdruck seiner Liebe. Im Vers 4 schreibt er weiter, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du bist nicht mehr so liebend. Du bist nicht mehr so liebevoll, wie es anfangs mal war. Vielleicht sagt dein Mann oder deine Frau dir das auch. Oder deine Schäfchen, denen du dienst. Und das tut wirklich weh, oder? Das trübt eigentlich wirklich alles, was wir vorher gelesen haben, so, ja, doch ziemlich ein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, in diesem großen Kapitel der Liebe, schreibt Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Ich mache viel Lärm, aber naja, nicht viel dahinter. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, Mann, ich habe so einen Kopf und meine Bibelwissen und meine Einsicht. Und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so gewinne es nichts. Wenn ich so freigebig bin und so viel spende und mein Leben als Mörderer aufopfer, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Also, ein Mangel an Liebe ist ein echtes Problem. Das ist ein echter Makel. Wie gesagt, es trübt alles andere so richtig ein. Aber wir sind bibeltreu. Wir predigen die Wahrheit, wir tun das Richtige, wir sind standhaft, wir sind aktiv, wir haben Programme, wir evangelisieren, wir sind begabt, wir singen laut Lobpreislieder, klang, klang, klang. Ja, schön, aber seid ihr auch freundlich? Seid ihr auch liebevoll? Seid ihr auch gütig? Seid ihr auch sanftmütig? Ich habe den Geschwistern im Glaubensgrundkurs am Mittwoch erzählt von einem meiner ersten Evangelisationseinsätze, also so organisierten Einsätze. Das war damals in Wien, auf der Donauinsel. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, so als junger, bekehrter Kerl, hier voll Feuer, Begeisterung. Und da war diese Frau und ich wollte die bekehren. Ich meine, ich wollte diese Kerbe in meiner Bibel haben hier. Ja, eine bekehrt. Und die hat mit mir zu diskutieren begonnen. Und ich wollte die überzeugen. Und ich habe hier die Argumente rausgehauen. Und naja, hat nicht viel gebracht. Die ist gegangen. Und da stand, ich weiß gar nicht mehr was, eine Schwester oder ein Bruder neben mir im Rollstuhl. War auch mit. Und hat mich angeguckt und gesagt, ich habe mich damals zu Jesus bekehrt, weil Christen mich geliebt haben. Das hat wehgetan. Das war ziemlich peinlich. Das war ziemlich demütigend, aber es war echt gut. Habe ich echt gebraucht. Es war echt wichtig, hat mich total überführt. Liebe ist wichtig. Tust du das, was du für den Herrn tust, mit Liebe? Warum tust du das, was du tust? Das wäre auch eine wichtige Frage, deine Motivation. Und ihr wisst, wir können dienen, wir können Gott loben, wir können beten, wir können Bibel lesen, wir können geben, wir können evangelisieren, wir können einen Bruder oder eine Schwester korrigieren, aus Verantwortungsbewusstsein, das ist ja meine Pflicht, aus Gesetzlichkeit, weil es dein Job ist, weil es richtig ist, aber lieblos. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir das alle schon mal getan. Aber irgendwie fehlt dann dabei das Wesentliche. Paulus hat geschrieben über das, was ihn angetrieben hat in seinem Dienst. Er hat geschrieben, die Liebe Christi drängt uns. Es hat gebrannt auf seinem Herzen. Und Jesus schreibt der Gemeinde hier mit anderen Worten, bei euch war es auch schon mal anders. So vor 7 Jahren, 30 Jahren wart ihr bekannt für eure Liebe. Ihr wart eine liebevolle Gemeinde. Jetzt seid ihr einfach eine fleißige, rechtgläubige Gemeinde. Vielleicht mehr programmgesteuert als herzgesteuert von der Liebe Christi. Vielleicht mehr programmorientiert als beziehungsorientiert. Früher kam vielleicht alles mehr so ganz natürlich, organisch von innen heraus, vom Geist angestoßen, einfach weil es dir am Herzen gelegen ist. Hey, yeah, hast mich bekehrt, wir haben uns getroffen, lass uns Gemeinschaft haben. Hast einen Bedürftigen gesehen, hast einfach Barmherzigkeit geübt, hast Leuten von Jesus erzählt, konntest gar nicht schweigen. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen gesetzter geworden, programmgesteuerter, Routine. Jetzt haben wir vielleicht einen Obdachlosendienst oder den Flüchtlingsdienst oder den Evangelisationssamstag. Jetzt sind wir so professionelle Christen, das ist, was wir tun. Vielleicht haben wir uns als Gemeinde mehr selber im Blick als andere. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Motor ohne Öl. Es läuft, aber es knirscht. Und Jesus sagt, nee, ist nicht gut. Halt, stopp. Haltet mal inne. Mach bitte nicht so weiter. Da ist ein Herzensproblem, da ist ein Motivationsproblem, da ist ein Liebesproblem. Ich glaube, Jesus würde sagen, ich liebe euch und deswegen will ich, dass ihr damit umgeht. Also was können wir tun? Es gibt Hoffnung. Ist wichtig zu sehen, dass Jesus hier sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Du hast sie nicht einfach verloren, so hoppala, ups. Ja, wo ist sie jetzt? Ist halt weg. Kann nichts machen. Ist halt verloren gegangen. Einfach so passiert. Nee, sagt Jesus, sagt, ihr habt sie verlassen. Das hat was mit Entscheidungen zu tun. Wahrscheinlich viele kleine Entscheidungen, wo sie Prioritäten falsch gesetzt haben. Sie auf Menschen geschaut haben, vielleicht statt auf Jesus. Aus eigener Kraft geschaffelt haben, statt aus seiner Kraft. Vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf Projekte, auf das Tun, als auf Beziehung. Und ich nehme mal an, sie haben sich so langsam ein bisschen entfremdet, vielleicht langsam so ein bisschen das Herz ausgekühlt, so ein schleichender Prozess. So ist es normalerweise in unserem Leben. Wir fallen normalerweise nicht von einem Tag auf den nächsten total ab oder so. Auch nicht in unseren Ehebeziehungen, gell? Es ist eher so schleichend. Das kann in der Ehe passieren, dass man so über längere Zeit anfängt, nebeneinander herzuleben. Und das kann in unserer Ehe mit Jesus passieren. Er ist ja unser geistlicher Ehemann. Aber da ist Hoffnung drin. Ne? Weil wir ihn verlassen haben, können wir auch zurückkehren. Ist nicht einfach so, hopps, hopps, verloren, oh nein, ist weg. Nee, es gibt eine Hoffnung. Zurückkehren. Vielleicht nicht zum ersten Verliebtsein, so ein Gefühl, aber zur ersten Liebe. Zur ersten Hingabe. Zu dieser ersten Motivation im Herzen. Und oft ist es ja so, dass unsere Gefühle unseren Entscheidungen nachfolgen. Also bitte triff die richtigen Entscheidungen. Wart nicht, bis du dich danach fühlst. Zu vergeben von mir aus. Das wird nie passieren. Ist immer gegen die Gefühle. Was ist die erste Liebe? Was macht erste Liebe aus? Was würdet ihr sagen? Bedingungslos, ja? Ja, Freunde, ja? Ich habe mir gedacht, okay, was erste Liebe auszeichnet, ist Tunnelblick, oder? Scheuklappen. Du siehst nur die eine. Ah, tada. Und mich hat das als Single total genervt, früher. Deine Freunde verlieben sich und plötzlich kannst du mit ihr nichts mehr anfangen. Oder die mit dir nichts mehr anfangen, die sehen nur sie. Halleluja. Das ist die erste Liebe. Und dann war ich selbst so, gell? Und dann heiratest du und nach ein paar Jahren verändert sich das. Du, von mir aus, du renovierst ein Haus, du bekommst Kinder, die Karriere ruft. Wir gewöhnen uns an den Partner, wir fangen an, selbstverständlich zu nehmen, wir sind abgelenkt, wir sind beschäftigt. Naja, und das kann uns auch geistlich passieren in unserer Beziehung mit dem Herrn. Dass wir nicht mehr so auf Jesus ausgerichtet sind, dass wir abgelenkt sind. Und ich meine, das ist die Ursache meistens von aller Lieblosigkeit. Wenn wir nahe an Jesus dran sind, dann wird Liebe kein Problem sein, weil er ist die Liebe in Person. Und er will seine Liebe durch uns leben. Vielleicht nicht mehr so sehr Jesus im Blick, diesen Tunnelblick auf ihn. Vielleicht nicht mehr so sehr die Mitmenschen im Blick. Vielleicht wieder mehr mich selbst im Blick oder meine Projekte oder all diese Dinge. Nicht Gott lieben und Mitmenschen lieben, so wie Jesus gesagt hat. Vielleicht, dass wir als Gemeinde mehr auf unsere Programme schauen, als auf Menschen. Hey, dass wir genug Leute haben, um unsere Dienste aufzufüllen. Oder unser Gebäude, unsere Finanzen, unsere Organisation, unsere Struktur. Die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Statt auf die Menschen. Denen schauen wir dann vorbei. Wegen unseren Zielen vielleicht sogar. Vorbei an den Menschen, die Gott uns vor die Nase gesetzt hat. Schade eigentlich, gell? Was können wir tun? Ja, Jesus gibt ihnen 3 Punkte im Vers 5. Sagt erstens, denk nun daran, wovon du gefallen bist. Also erinnere dich. Erinnere dich zuerst an das Objekt deiner Liebe, Jesus. Wer er ist, wie er ist, was er für dich getan hat. Preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Was haben wir uns anfangs gemerkt? 2 Dinge. Vergiss nicht und preise den Herrn. Ich lese euch vor Hebräer 12, die ersten 3 Verse. Deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also erstens erinnere dich. Also erinnere dich an Jesus, was er für dich getan hat. Zweitens, erinnere dich daran, wie du gedacht hast, wie du gefühlt hast, was du getan hast als ganz frisch bekehrter Christ. Oder so diesen Tunnelblick, diese erste Liebe hattest. Und analysiere ein bisschen, frag dich, was hat sich geändert? Wenn ich es mit heute vergleiche, was hat sich verändert? Alles hat sich um Jesus gedreht. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Oder war das so, als du dich bekehrt hast? Und du warst hungrig, du hast die Bibel verschlungen, wolltest ihn kennenlernen. Ich habe ganze Bücher transkribiert, hier Bibelstunden angehört, mitgeschrieben, ganze Ordner. So hungrig war ich. Hey, und du hast gern gebetet, du hast dir Zeit genommen für die Gemeinschaft mit Gott. Gebetsnächte vielleicht. Und wahrscheinlich warst du so oft wie möglich in Gemeinschaft. Ich muss damals 3/4 Stunde lang fahren, um Gemeinschaft zu haben mit Geschwistern. Kein Problem. Gerne mehrmals in der Woche. Und du hattest sicher den Wunsch, anderen Jesus vorzustellen. Ist normal, oder? In der ersten Liebe. Vielleicht, wenn du verlobt bist. Hey, willst jedem deine Verlobte vorstellen? Hey, hey, das ist sie. Ist begeistert. Ja, und manchmal haben wir über die Stränge geschlagen. Ich erinnere mich an eine Skifreizeit mit unserer Gemeinschaft. Wir haben auf jeden Pfosten, auf alles, was rumgestanden ist, so ein Smile, God loves you Sticker drauf geklebt. Und wahrscheinlich hat sich der Besitzer, der hat uns verflucht nachher. Also ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich ein gutes Zeugnis war. Wir haben Lobpreislieder gesungen am Lift, also so richtig penetrant. Ne? Wir waren begeistert. Erste Liebe. Vielleicht ein paar Schallplatten mehr weggeschmissen, was nicht hätte sein müssen. Aber ja, manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, aber hey, die Ausrichtung war in die richtige Richtung. Ich erinnere mich daran, ich habe richtig viel Geld versenkt für meine damaligen Verhältnisse, für evangelistische Veranstaltungen da zu organisieren. Das ist nie wieder reingekommen. Aber es war egal. War für Jesus. Ich habe mal einen Penner mit nach Hause genommen von einer christlichen Veranstaltung. Ich habe mir gedacht, okay, was sagt Jesus, was würde Jesus tun? Ah, ja, hey, komm, nehme ich mit nach Hause. Meine Eltern haben sich wahnsinnig gefreut. Haben mit denen mein Zimmer geteilt für 2 Wochen. Ich meine, er hat gestunken. Ich habe echt hier mich gewunden. Ne? Aber gedacht, hey, das ist Jesus, ne? Einfach spontane Akte der Nächstenliebe. Und er hat uns total verarscht am Ende. Und naja, jetzt bin ich skeptischer geworden. Schade eigentlich, gell? Und denk zurück, wie war es bei dir? Was hat sich verändert? Das ist das Erste, was Jesus sagt, denk zurück. Und dann als Zweites, und tue Buße. Bekenne ihm deine Lieblosigkeit, deine Gleichgültigkeit, deine Lauheit und kehr zurück. Kehr zurück zu dem, was du verlassen hast. Diese Gemeinschaft mit ihm, in diese Ausgerichtetheit, in diese Einfachheit des Glaubens, Werke der Liebe. Kehr zurück, änder deine Einstellung, änder dein Denken wieder. Und dann drittens sagt Jesus, und tue die ersten Werke. Also nicht abstrakt, theoretisch. Umkehr ist nie theoretisch. Das funktioniert nicht. Das ist was ganz Handfestes. Ganz praktisch. Steh wieder früher auf und hab eine stille Zeit jeden Tag mit dem Herrn. Mach Glaubensschritte aus deiner Komfortzone heraus. Erzähl anderen von Jesus. Mach einen Missionseinsatz mit, statt auf Urlaub zu fahren. Geh auf deinen Bruder zu, mit dem du dich versöhnen musst. Besuche einen Einsamen, selbst wenn es dich herausfordert, weil du nicht so der Gemeinschaftsmensch bist von deiner Persönlichkeit her. Gib mal so richtig viel. Bet mal wieder eine Nacht durch, statt Überstunden zu machen. Faste von mir aus. Was immer es bedeutet, lass dich führen vom Heiligen Geist, lass dich führen von ihm, aber praktische Entscheidungen, praktische Taten. Ordne dein Leben neu. Setz wieder neue oder vielleicht alte Prioritäten, die guten alten Prioritäten. Einfachheit des Glaubens, so diese einfache, totale, vielleicht auch naive Hingabe. Herr, hier bin ich, das Leben ist für mich Christus. Alles für den König. Und folg diesen Impulsen deines Herzens. Ohne groß nachzufragen, oh, passt das in unsere Programme, in unser Vision Statement? Was würden die Leute denken? Hey, egal, einfach spontane Akte der Nächstenliebe. Jesus hat gesagt, was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Also so einen neuen Tunnelblick auf Jesus. Mach Jesus zu deinem Schatz. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Die Leidenschaft wird zurückkehren. Wie gesagt, unsere Gefühle, die folgen unseren Entscheidungen nach. Ich denke an Lukas Kapitel 24, an die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Die hatten Jesus aus dem Blick verloren, ne? Jesus wurde gekreuzigt, er ist gestorben und in ihrem Denken für immer, ja, es war aus, mit ihm ist ihre Hoffnung gestorben, mit ihm ist ihre Motivation gestorben und die sind da auf dem Weg nach Emmaus mit gesenkten Köpfen, deprimiert, enttäuscht, visionslos, niedergeschlagen. Sie haben diese Berichte von den Frauen gehört, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Sie haben denen nicht geglaubt und sie sind da unterwegs. Und da begegnet ihnen der auferstandene Jesus. Und sie erkennen ihn nicht. Und Jesus, ich mag das, er lässt sich so auf ein Gespräch mit ihnen ein und fragt mal so nach, so, hey, was geht ab? Was ist geschehen? Und er lässt sie erzählen. Und sie schütten ihm so ihr Herz aus und sagen, hey, wir hofften, dass er der Messias war, der uns erlösen wird. Wir hofften, Hoffnung ist enttäuscht. Und dann geht Jesus so mit ihnen und redet mit ihnen und er macht mit ihnen so eine kleine Bibelstunde durch all diese Bibelstellen im Alten Testament, die über ihn zeugen, dass der Messias leiden wird, alles, was vorausgesagt war. Und dann, als er noch am Abend mit ihnen Abendessen isst und mit ihnen das Brot bricht, da erkannten sie ihn und dann wird Jesus unsichtbar. Heißt nicht, dass er nicht da war, aber er wurde unsichtbar. Kleines Glaubenstraining, gell? Und dann sagen die Jungs, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg mit uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Hey, als wir Gemeinschaft hatten mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus, als wir ihm in der Schrift begegnet sind, da wurde unser Herz wieder brennend. Da kam diese erste Leidenschaft zurück. Und wisst ihr was, darum wird der Paulus beten in den nächsten Versen hier im Epheser Kapitel 1. Er gebe euch die Offenbarung, Erkenntnis seiner selbst. Er öffne die Augen eures Herzens, damit ihr die Hoffnung und den Reichtum und die Kraft seht in Jesus. Hausaufgabe für heute ist, mach eine Momentaufnahme deines Lebens. Mal so richtig ehrlich mit dir selbst. Tschitschuk. Momentaufnahme deines Glaubenslebens momentan. In welche Richtung hat sich dein Glaubensleben entwickelt, so über die letzten Jahre? Ist da noch diese erste Liebe? Sind da noch diese richtigen Prioritäten? Und wenn nicht, dann denk zurück. Und denk mal drüber nach, was hat sich denn verändert? Vergleich mal. Und analysiere das, was müsste sich ändern. Und dann, nicht kompliziert, kehr einfach um. Kehr zurück. Und tu wieder diese ersten Werke. Nicht kompliziert, kein 15-Punkte-Programm. Einfach Umkehr, Zurückwendung zu ihm. Und lass dich wieder ganz neu führen von ihm. In diese erste Liebe, diese erste Hingabe. Amen. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir, dass du uns herausforderst. Mich hat es echt überführt, Herr. Und ich danke dir, dass du das immer wieder tust in so unserem Leben. Dass du uns immer wieder an diese Punkte bringst, wo du uns aufwächst und aufrüttelst. Und ich danke dir, Herr, dass du das nicht irgendwie mit so einem wütenden, zornigen Herzen tust, sondern einfach so ganz liebevoll und uns einfach anstupst und sagst, hey, guck mal, war schon anders, war schon besser. Kannst zurückkehren in das, was so gut und so heil ist. Und so, Vater, bitte ich dich, dass du unsere Herzen erforschst, so wie der David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mein Herz, Herr, und sieh, ob da ein böser Weg in mir ist, ein Weg von Gott weg, Herr. Ich erkenne, dass das Herz immer wieder wandern will von dir weg, von dem, den ich eigentlich lieb habe. Und Vater, ja, wenn ich mich von dir entfremde, dann entfremde ich mich von der Liebe und dann spüre ich das, dass ich kantig und ungenießbarer werde mit meiner Familie und meinen Kindern und ungeduldiger werde. Und Herr, ich will das nicht. Und Vater, so deswegen ist es so gut, dass wir einfach ehrlich sein dürfen mit dir. Wollen wir unser Herz hinhalten, wollen beten, dass du da wirkst. Und beten, dass du uns zurückführst, dass du uns füllst, unser Leben ausfüllst mit deinem Geist, dem, was dir am Herzen liegt, das, was dich antreibt, Vater, deine Liebe in uns, Christus in uns, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da möchte ich dir so Danke sagen, dass du da bist, dass du dich nicht abgewendet hast. Nimm uns mit auf einen guten Weg. Jeden Einzelnen, aber auch als Gemeinde, Herr, führ uns zurück zur ersten Liebe. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott. Durch diese neue Erkenntnis, Offenbarung seiner selbst und von dem, was er tun will in eurem Leben, in eurem Herzen. Lasst es zu. Hier, Operation am offenen Herzen, falsche Seite, gell? Hier, Operation am offenen Herzen. Das ist gut, das ist heilsam. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Gottesdienst, einen gesegneten Sonntag nach dem Gottesdienst jetzt. Gottesdienst geht weiter, das stimmt ja eigentlich total. Ne? Gottesdienst hört nicht auf, wenn wir hier rausgehen. Unser ganzes Leben ist Gottesdienst, wir dienen ihm. Wir betreten unser Missionsfeld, wenn wir hier rausgehen. Wir sind Botschafter seiner Liebe, das ist, was das Wort uns sagt. Also lasst uns gehen in der Gewissheit, dass er mit uns geht. Einfach Werkzeuge sein für ihn. Amen. Der Herr segne euch.